ARD-Radio Wissen. Endlich Samstag.
Endlich eine königliche Beerdigung.
Ja, es ist das Thema, das in dieser Woche viele Briten bewegt hat. Der frühere englische König Richard III., der wurde am Donnerstag in Leicester zum zweiten Mal beigesetzt. Ja, zum zweiten Mal, ne?
Mehr als 500 Jahre nach seiner ersten eher schmucklosen Beisetzung fanden englische Bauarbeiter unter einem Parkplatz die Gebeine König Richards III. Medienwissenschaft haben den Fund als Sensation gefeiert.
Aber lässt sich jetzt eigentlich feststellen, dass eine Leiche, die irgendwo unter einem Parkplatz gefunden wird, tatsächlich ein ehemaliger König ist und nicht, ich sag jetzt mal, irgendein Bauarbeiter, der aus Versehen in den Beton gefallen ist?
Darüber sprechen wir jetzt mit Dr. Holger Zier, der ist Biologe, DNA-Experte, Ahnenforscher, arbeitet unter anderem für das LKA Hamburg. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Richard III. Zu identifizieren, ist das der Traum eines jeden DNA-Experten?
Ja, das ist natürlich eine sehr medienwirksame und sehr schöne Sache, wenn man es mit einer bekannten Persönlichkeit zu tun hat, die identifiziert werden soll. Es gab ja schon ähnliche Fälle. Es sind ja solche Untersuchungen über Caspar Hauser und ihm zugeschriebene DNA-Funde gemacht worden. Für die Wissenschaft ist es eher so, dass vor vielen Jahren eine Sensation war, dass sich DNA überhaupt so lange erhält, so alt wird und damit so alte Funde überhaupt analysierbar sind.
Richard III. Ist ja, wenn ich das richtig weiß, glaube ich, die älteste oder einer der ältesten Personen, die jemals dann eben per DNA-Analyse identifiziert wurden. Können Sie uns beschreiben, wie die Experten das genau in diesem Fall gemacht haben, sehr wahrscheinlich?
In diesem Fall sind ja Knochen gefunden worden und Knochen haben sich eben in den 1990er Jahren herausgestellt als ein menschliches Gewebe, in dem sich DNA je nach Lagerungsbedingungen dieser Knochen sehr gut erhalten kann. Zähne sind noch besser, wenn man die in einem Schädel eines gefundenen Skelettes noch findet. Und man hat entsprechende Labormethoden entwickelt, um die DNA aus diesen menschlichen Hartgeweben zu analysieren. Die einmal isolierte DNA wird dann mittels Polymerase-Kettenreaktion vervielfältigt und kann dann auf herkömmlichen DNA-Sequenzern analysiert werden.
Ist das mit 500 Jahre alten Knochen schwieriger als mit, sagen wir mal, 50 Jahre alten?
Das hängt von den Lagerungsbedingungen ab. Generell kann man sagen, je älter, je schwieriger wird es. Aber wie gesagt, Lagerungsbedingungen sind etwas ganz Wichtiges. Es kann bei sehr schlechten Lagerungsbedingungen so sein, dass schon jüngere Knochen gar nicht mehr da sind, weil sie vollkommen zersetzt werden. Wenn die Knochen noch zu finden sind, ist prinzipiell auch DNA darin zu finden, auch in sehr unterschiedlicher Qualität. Es kann sehr schwierig sein. Es sind sehr kleine Fragmente, weil die DNA, die ja so ein ganz langer Strang ist, dieses berühmte Strickleiterkettenmolekül, kennen viele aus der Schule. Aber das wird eben durch Umwelteinflüsse langsam in kleine Stücke zerhackt.
Dann lassen Sie uns noch mal einmal auf Richard III. Schauen. Ist eigentlich jetzt die Analyse denn wirklich zuverlässig? Also besteht wirklich, würden Sie sagen, kein Zweifel, dass es Richard III. Ist? Oder könnte es auch ein bisschen sein, dass die Briten sich auch einfach wünschen, dass er das nun ist?
Ja, der Wunsch bei solchen Untersuchungen steht natürlich immer im Hintergrund. Aber soweit ich die Untersuchung kenne, sind hier ja Teile oder ist hier die mitochondriale DNA sequenziert worden, die über die rein mütterliche Linie vererbt wird. Und man hat diese verglichen mit der mitochondrialen DNA von heute lebenden Nachkommen dieser mütterlichen Linie und hat dort eine Übereinstimmung festgestellt, die dann auch mit einer biostatistischen Methode bewertet worden ist, die uns Auskunft darüber gibt, wie sicher das ist. Und man kann bei DNA-Übereinstimmung nie zu 100% sagen, dass es tatsächlich so ist, aber man kommt eben in Zahlenbereiche, die hier bei paar 90% Wahrscheinlichkeit liegen. Und damit ist es eigentlich nach menschlichem Ermessen so gut wie erwiesen, dass es tatsächlich seine DNA ist.
Wenn wir mal so ein bisschen auf Ihre Arbeit schauen, was sind das eigentlich für Fälle, wo Sie dann als DNA-Experte dazugerufen werden?
Also wir haben im Landeskriminalamt eher nicht mit Knochen und ähnlichem Material zu tun, sondern wir haben mit Spuren zu tun, die mögliche Täter bei Verbrechen hinterlassen. Das kann die Blutspur sein am Fensterrahmen bei einem Einbruch in eine Wohnung. Das kann eine Zigarettenkippe sein, die am Tatort verloren wurde oder beispielsweise das Einbruchwerkzeug. Also wenn ich mit einem Schraubendreher versuche, eine Terrassentür aufzuhebeln und lasse den Schraubendreher am Tatort, dann habe ich mit hoher Wahrscheinlichkeit an diesem Werkzeug auch meine DNA hinterlassen. Wir identifizieren dann entweder über den direkten Vergleich mit DNA, wenn wir einen Tatverdächtigen haben, oder generieren ein DNA-Profil, wie man das nennt, dass wir in die DNA-Analysedatei, die beim BKA geführt wird, einstellen und dann dort möglicherweise einen Treffer mit einem bereits eingestellten Profil einer Person trifft.
Was mich ja noch wirklich interessieren würde, wenn ich so als wirklicher Laie in dem Gebiet sonntagsabends oder so vom Fernseher sitze, dann ist das oft so, dann geht der Kriminalkommissar zum DNA-Experten und sagt, machst du das für mich bis morgen früh? Und dann geht er irgendwie die ganze Nacht in den Keller und hat am nächsten Tag die Ergebnisse. Geht das eigentlich wirklich so schnell?
Also im Regelfall geht es nicht so schnell, weil es ein mehrstufiger Laborprozess ist, der hinter der Analyse steht. Und wir ja im Labor nicht nur einen einzelnen Fall untersuchen, sondern eine riesengroße Zahl parallel in Untersuchung haben, sodass man für ein Einzelergebnis in der Regel 2-3 Tage benötigt, für die Erstellung eines ganzen Gutachtens häufig Wochen oder noch länger. Aber es gibt heute ganz neue Technologien, mit denen sich theoretisch so ein Ergebnis auch in 2,5-3 Stunden erzielen lässt.
Herr Ziert, Sie sind ja quasi, ich sag mal so, über die eigene Familie zur Ahnenforschung gekommen. Sie haben die DNA von, glaube ich, ungefähr 50 männlichen Zierts untersucht und damit ja durchaus Erstaunliches auch über Ihre Familie herausgefunden. Zum Beispiel, dass Sie Verwandte in den USA, aber auch in Russland haben. Und ich hoffe, das ist okay, dass ich das jetzt hier sage, dass Ihr Urgroßvater wahrscheinlich nicht der leibliche Vater Ihres Großvaters sein kann, weil Ihre Urgroßmutter wohl fremdgegangen ist. Wie kam es überhaupt, dass Sie sich so intensiv mit Ihrem Stammbaum beschäftigt haben, vielleicht mal als erstes?
Ja, so ist das. Der eigentliche Startschuss zur Ahnenforschung war ein Zufall, weil plötzlich vor vielen Jahren das Telefon klingelte und eine Dame anrief und sagte, ihr Vater wäre auch ein Ziert. Und sie sich einfach fragte, ob er mit uns verwandt wäre. Er trug den gleichen Namen wie mein Großvater, er lebte in der gleichen Stadt zur gleichen Zeit, aber es waren zwei verschiedene Personen. An dieser Stelle habe ich angefangen, dem nachzugehen, wie so etwas sein kann. Und bin dann schnell drauf gekommen, dass ein Verwandter von mir, Karl Ziert aus Bremerhaven, bereits in den 60er Jahren mit Familienforschung begonnen hatte. Und er ist ganz spezifisch unserem Familiennamen nachgegangen, weil der eben sehr selten ist. Und hatte versucht zu rekonstruieren, ob denn alle Zierts letztendlich irgendwie miteinander verwandt sind.
Und dann haben Sie über Ihre Urgroßmutter was herausgefunden?
Also wir haben in dem Zuge rauszukriegen, ob die Zierts alle miteinander verwandt sind, eine DNA-Analyse gemacht. Und das schicke ich jetzt vielleicht mal vorweg. Die klassische Familienforschung, die über normale Quellen, also Kirchenbücher beispielsweise, Familien rekonstruiert letztendlich die sozialen Familien und damit die soziale Herkunft, währenddem eben das, was wir über DNA erfahren, eine genetische Herkunft ist. Und die beiden können sich wirklich unterscheiden. Man muss, wenn man solche Untersuchungen macht, damit rechnen, dass man darauf stößt, dass ein sozialer Vater nicht der genetische Vater ist. Und genau das ist bei der Untersuchung in meiner direkten Familienlinie passiert und ließ sich dann eingrenzen bis auf die Generation meiner Urgroßeltern, wo mein Urgroßvater eben nicht der genetische Vater meines Großvaters ist.
Wie lange haben Sie so insgesamt dann an Ihrem Stammbaum geforscht und wie weit sind Sie auch in der Ahnenreihe zurückgekommen, bis zu den Urgroßeltern oder noch weiter zurück?
Also ich betreibe jetzt ungefähr seit 20 Jahren die Familienforschung. Großonkel, wie gesagt, hat das schon sehr viel früher getan und wir haben Informationen über mehrere tausend Namensträger Zier zusammengetragen, deren Stammbaum sich zurückverfolgen lässt bis vor den 30-jährigen Krieg, nämlich in die Zeit, wo überhaupt begonnen wurde, Kirchenbuchaufzeichnungen zu führen. Also unser ältestes Paar, was sozusagen die als Gründer der Familie angesehen werden kann, muss so um 1580 geheiratet haben.
Hätten Sie im Nachhinein manches lieber nicht erfahren?
Nein, also ich finde das stets spannend, so etwas zu erfahren. Mir ist nach den DNA-Untersuchungsergebnissen häufig die Frage gestellt worden, ob ich mich überhaupt noch als echter Ziert fühle, weil ich eben die typische Ziert-DNA, die wir festgestellt haben, nicht in mir trage. Aber das ist ja nicht das Wesentliche. Das, unsere sozialen Eltern, mit denen man aufwächst, die empfinden wir ja wirklich als unsere Eltern. Und ich fand es aus wissenschaftlicher Sicht immer höchst spannend. Aber wenn man als Familienforscher tatsächlich eine DNA-Analyse macht, muss man natürlich sehr vorsichtig sein, dass man nicht in noch näher an einem, zeitlich an einem liegende Generationen herantritt und dann eventuell Dinge aufdeckt, die in der Familie zu Verstimmungen oder gar Schlimmerem führen könnten.
Holger Ziert, DNA-Experte und Ahnenforscher, ist weiter bei uns.
Und wir sprechen mit ihm darüber, wie wir eigentlich unseren eigenen Vorfahren mal so ein bisschen auf die Schliche kommen können. Aber Herr Ziert, vielleicht mal vorab, lohnt es sich eigentlich tatsächlich für jeden von uns, die eigenen Ahnen zu erforschen? Ist jede Familie irgendwie spannend?
Jede Familie ist irgendwie spannend und das wird man dann feststellen, wenn man plötzlich in der eigenen Familie historische Ereignisse wiederfindet, die man sonst nur aus dem Geschichtsunterricht in der Schule kennt. Wenn eigene Familienmitglieder ins Ruhrgebiet gegangen sind während der industriellen Revolution, um dort im Bergbau oder in der Eisenindustrie zu arbeiten oder ähnliches. Solche Ereignisse finden sich, weil wir alle Teil der Geschichte sind in jeder Familie und denen kann man natürlich nur auf die Spur kommen, wenn man über das Sammeln der reinen Daten hinausgeht. Viele Familienforscher begnügen sich damit, Geburts- und Sterbedaten zu sammeln, aber das ist ja nur das Gerüst. Das Entscheidende ist, was haben unsere Vorfahren getan, in welche Ereignisse waren sie involviert und dann wird es spannend.
Meine Oma hat das mal gemacht, Oma Henriette, hat vor 10 bis 15 Jahren irgendwie so Ahnenforschung gemacht und ist dann an manchen Punkten nicht weitergekommen, weil irgendwelche Kirchen, die diese Dokumente hätten haben sollen, zerstört wurden. Und ich fand die zerstörten Kirchen immer, also so die Geschichten darum, sehr interessant. Jetzt brauchen wir es mal praktisch. Also wie fängt man an, wenn ich zum Beispiel meine Großeltern kenne, aber die Urgroßeltern oder vielleicht Ururgroßeltern schon nicht mehr? Gibt es so ein Minimum, das ich wenigstens wissen sollte, um mit der Ahnenforschung irgendwie zu starten?
Ja, der Start ist eigentlich immer der, indem man in der eigenen Familie mal selbst wühlt nach Dokumenten, nach Fotos, die irgendwo in den Schulkartons vielleicht schon halb vergessen im Schrank liegen und man sollte damit möglichst früh anfangen. Also viele fangen mit der Familienforschung erst an, wenn sie selbst im Pensionärsalter sind. Das ist falsch, weil dann die eigenen Großeltern in der Regel ja nicht mehr leben, die man auch nicht mehr befragen kann. Also neben den Familiendokumenten, die man finden kann, ist ganz wichtig, sogenannte Oral History zu betreiben, wie der Geschichtsforscher das nennt. Also einfach Interviews zu führen mit den älteren Familienmitgliedern, die leben. Und die können einen dann in der Regel schon auf die Spur führen und man kann dann anfangen, eben offiziellen Dokumenten nachzuspüren, wie Kirchenbüchern, Einträgen in Standesämtern und Ähnlichem.
Das ist ja alles sozusagen noch ohne DNA-Analyse, sprechen wir gleich nochmal drüber. Wie weit kann man mit dieser, ich sag mal, klassischen Methodik in der Regel so zurückkommen?
Das hängt ganz davon ab, in welche Familienzweige man da hineinkommt. Wenn es sich um bürgerliche oder ich sage mal, also Familien aus dem normalen Leben in Anführungsstrichen handelt, dann wird in der Regel dann Schluss sein, wenn keine schriftlichen Dokumente mehr da sind, das heißt keine Kirchenbuchaufzeichnungen mehr da sind. Kann sehr unterschiedlich sein, je nachdem, ob die ursprünglichen erhalten sind. Dann kommt man in der Regel so ein bisschen die Zeit des 30-jährigen Krieges zurück. Wenn die in den Weltkriegen zerstört wurden, hat man das offensichtlich oft in vielen Fällen sehr, sehr viel schwerer, gerade dann, wenn Vorfahren vielleicht auch aus ehemaligen deutschen Ostgebieten stammen oder aus ganz anderen Ländern, wo solche Aufzeichnungen nicht geführt wurden. Wenn man natürlich in adlige Linien hineinkommt, dann gibt es häufig Aufzeichnungen, die deutlich weiter zurückreichen.
Und ich bin mir sicher, dass Herr Pähler in adlige Linien hineinkommt.
Mit Sicherheit.
Natürlich. Wenn ich jetzt selbst das Ganze mit DNA-Analyse machen möchte, was brauche ich dafür? Ein Haarbüschel meiner Oma oder wie läuft das?
Also in der Regel ist es so, dass wir für eine DNA-Analyse einer heute lebenden Person eine Speichelprobe brauchen. Das heißt, da wird einfach mit einem Wattestäbchen an der Mundschleimhaut, an der Innenseite der Wange ein Abstrich gemacht. Das tut nicht weh, das geht ganz schnell und ist eben ganz einfach. Und der wird dann an ein entsprechendes Labor eingeschickt, was solche Analysen durchführen kann. Sinnvoll ist so eine DNA-Untersuchung in der Regel aber nur dann, wenn ich tatsächlich schon auf klassische Art und Weise Familienforschung gemacht habe und dabei eine konkrete Fragestellung aufgetaucht ist, die ich dann mit der DNA beantworten kann. Zum Beispiel dann, wenn es eben die klassischen papierenden Unterlagen nicht mehr gibt. Oder wenn ich verifizieren will, wie wir das in meiner Familie getan haben, ob Auswanderer, die wir heute, deren Nachkommen wir heute in Amerika finden, tatsächlich von der gleichen Familie abstammen, wie die hier noch lebenden Nachkommen.
Jetzt haben Sie ja gerade schon von Laboren gesprochen. Also es hat ja eben nicht jeder von uns so einen DNA-Analysekoffer von Fisher-Price unterm Bett zu Hause rumstehen. Es gibt aber kommerzielle Anbieter. Wie arbeiten die und ist das teuer?
Die kommerziellen Anbieter arbeiten letztendlich mit genau den gleichen Labormethoden, wie die Wissenschaftler gearbeitet haben, die jetzt bei Richard III. Die Analyse gemacht haben oder wie wir im Landeskriminalamt machen. Dadurch, dass es sich um wissenschaftliche Labormethoden handelt, ist es nicht ganz billig. Man muss so ungefähr mit 200 Euro Kosten pro untersuchter Probe, also pro untersuchter Person, rechnen. Wenn man eine größere Anzahl untersuchen lässt, geht das sicherlich auch noch etwas günstiger, aber so in den Bereich geht das. Da in Amerika, also speziell in den USA, die Familienforschung noch sehr viel verbreiteter ist als hier in Deutschland, haben sich die ersten Labors, die so etwas machen, dort etabliert. Aber entsprechende Firmenzweige gibt es mittlerweile auch hier in Deutschland.
Ist der auch einfacher? Die können nur so 500 Jahre zurück und dann ist eh Schluss, oder? Mit den kommerziellen Anbietern, sind die alle automatisch seriös?
Das ist im Einzelfall schwer zu beurteilen. Die großen Anbieter, die sich im Internet tummeln, wie der amerikanische Konzern Family Tree DNA oder die Firma Oxford Ancestors, die Brian Sykes gegründet hat, der bekannte Autor des Buches Die sieben Töchter Evas, die sind mit Sicherheit seriös. Die haben nämlich auch Unterstützung durch entsprechende Wissenschaftler, die sich mit diesen Methoden auskennen. Also die Analyseergebnisse selbst, die man dort bekommt, die sind verlässlich. Allerdings sollte man aufpassen, die machen natürlich auch Werbung damit. Wir können Ihnen sagen, wo Sie herstammen, ob Sie eher von den Kelten oder eher von den Wikingern abstammen. Solche Aussagen sind hochgradig davon abhängig, mit welchen Datenbanken dort die DNA-Ergebnisse verglichen werden. Und das ist eigentlich auch eine Aussage, die für Familienforscher einen nicht so wirklich weiterbringt. Man will ja konkrete Fragen in der eigenen Familie beantwortet haben und nicht, ob man von den Kelten abstammt.
Kann ich denn da irgendwie auch die Spreu vom Weizen trennen oder muss ich im Zweifelsfall doch einfach mal ausprobieren?
Ich denke, die Spreu vom Weizen lässt sich da ganz gut trennen, wenn man die Größe der Firmen betrachtet, wie verbreitet die sind. Man kann ja dann im Internet einfach mal recherchieren, was es für Erfahrungsberichte von Kollegen gibt. Und das ist eigentlich auch üblicherweise der Weg. Die Familienforscher sind in der Regel gut miteinander vernetzt. Es gibt in Deutschland jede Menge Gesellschaften, Vereine, in denen man gemeinsam mit anderen Familienforschung betreibt. Zum Teil sehr große, wie den Verein für Computergenealogie. Die haben Internetforen und da wird man jederzeit Kollegen finden, die solche Analysen schon gemacht haben und die dann eine Aussage darüber machen können, wie zuverlässig ein Anbieter, den sie gewählt hatten, war.
Das sagt Holger Ziert, DNA-Experte und Ahnenforscher. Vielen Dank für die Information.
Die Radio Wissen. Endlich Samstag.